Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Benin-Bronzen sind längst zu einem Symbol geworden für die Debatte über den Umgang mit kolonialem Raubgut. Im August waren mehr als 500 der Bronzen aus Berliner Museen an Nigeria rückübertragen worden. Ein erster Schritt, sagte damals die Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die das Abkommen als Türöffner bezeichnete. Und tatsächlich folgen weitere Rückgaben. Erst heute hat auch Baden-Württemberg zugestimmt, 70 Kunstobjekte aus dem Benin zurückzugeben. Was die Dekolonisierung grundsätzlich für den Kunst- und Kulturbereich bedeutet, darum ging es heute im Kulturausschuss des Bundestages, der verschiedene Expertinnen und Experten zum Gespräch geladen hatte. Elena Gorgis aus unserem Hauptstadtstudio hat zugehört.
Es war ein Gespräch, in dem die Abgeordneten einen Einblick gewinnen konnten, wie der Prozess der Dekolonisierung für ethnologische Sammlungen in Deutschland gerade aussieht. Aber es ging auch um Grundsätzliches, um den aktuellen Stand der Debatte. Wobei Debatte in diesem Zusammenhang das falsche Wort sei, sagte Ibu Diop, der bei der Stiftung Stadtmuseum Berlin bei der Kompetenzstelle Dekolonisierung tätig ist.
Wir müssen festhalten, dass Dekolonisierung keine Debatte ist. Das ist eine Haltung. Und dieser Haltung folgt Handlungen.
Dass die Kolonialgeschichte Teil der deutschen Geschichte ist, klinge selbstverständlich, so Diop.
Wird allerdings noch immer von weiten Teilen der Gesellschaft als wenig relevant betrachtet. Obwohl sie sich mit Völkermord verbindet und in der Mentalitätsgeschichte der Deutschen tiefe Spuren hinterlassen hat.
Peter Joch, Leiter des Städtischen Museums in Braunschweig, sprach über die neue Aufgabe, die den Museen bei der Aufarbeitung der Kolonialgeschichte zugewiesen wurde.
Es wird viel über die neue ethische Rolle der Museen diskutiert. Ich glaube, das ist eine sehr große Chance für die Museen, die gesellschaftliche Wirksamkeit der Institute herauszustellen. Und auch, sagen wir, ein bisschen ist es ein Handlungsdruck, die museale Selbstgenügsamkeit zu überwinden. Ich glaube, das kann ein sehr guter Ansatz sein.
Ein erster praktischer Schritt sei, die eigene Sammlung kritisch zu sichten, also das, was man Provenienzforschung nennt. Es gehe aber auch darum, die Expertise der Herkunftsgesellschaften bei der Kuratierung der Objekte mit einzubeziehen, so Peter Joch.
Sie hatten vorher die Vorstellung, vielleicht noch in den letzten Jahrzehnten, das Museum ist eine Vitrine, feststehend auf Schauobjekte ausgerichtet. Jetzt ist das Museum etwas anderes. Da sollen einem Gott sei Dank die Herkunftsgesellschaften reinreden. Die sollen ihre Perspektive dazugeben und damit wird das eine offene Membran. Das erzeugt aber auch natürlich andere Ressourcen, weil sie auf Dialogpartner reagieren müssen. Das sind sehr große Herausforderungen, denen wir uns stellen.
Provenienzforschung sei aufwendig, betonte Peter Koch, bedeutet teilweise Neuland für die Museen, wenn es etwa darum geht, die mündliche Geschichtstradition der Herkunftsgesellschaften mit einzubeziehen. Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wies darauf hin, dass seine Stiftung 4 Stellen für postkoloniale Provenienzforschung zur Verfügung habe. Im Vergleich mit anderen Institutionen ist das nicht schlecht. Angesichts der Größe der ethnologischen Sammlungen der SPK sind es aber doch wenige. Auch er unterstrich, wie wichtig es sei, die Nachfahren der Opfer von kolonialen Verbrechen an den Ausstellungen zu beteiligen.
Es wurde uns zum Beispiel immer gesagt, mit euren Sammlungen, bitte perpetuiert nicht ein Bild von uns, was in der Kolonialzeit verankert ist. Wir hatten eine Geschichte davor und eine Geschichte danach. Aber welche Geschichten damit erzählt werden sollen, da ist die Zusammenarbeit ganz, ganz entscheidend.
Und dafür sei Dialog auf Augenhöhe und gegenseitiger Respekt eine Grundvoraussetzung, erklärte Albert Guafo, Professor an der Universität de Chang in Kamerun, der zugeschaltet war. Er stelle fest, dass der deutsche Kanon noch immer im Mittelpunkt der Überlegungen stehe.
Einheimische oder die Experten aus den Herkunftsländern werden einfach geholt, wenn das Projekt schon vorhanden ist und abgewickelt werden soll.
Museen zu dekolonisieren bedeutet, ihnen eine neue Identität zu verleihen, unterstrich Guafo. Sie sollen zu Orten der Freude und der Emanzipation der Kolonisierten werden. Das ginge laut Guafo nur, indem sich das Selbstverständnis der Museen bei der Frage ändere, an wen sie sich richten, welche Programme sie auflegen und wer bei ihnen arbeitet. Oder wie es Bénédicte Savoy, Professorin für Kunstgeschichte der Moderne an der TU Berlin formulierte, die sich seit Jahren für die Restitution von Kulturgütern aus kolonialem Kontext stark macht.
Warum ist das Aufsichtspersonal immer so bunt und die Besucher unbunt?
Savoy nahm den Gedanken von Albert Goffaut auf, dass Museen Orte der Freude und der Emanzipation werden sollen. Sie erwähnte als Beispiel den Kamerun-Saal im Berliner Humboldt-Forum, der, so sagte sie, sehr weit entfernt davon sei, ein Ort der Freude zu sein.
Das ist ein Mahnmal für die Verbrannten oder ein Denkmal für die verbrannten Dörfer Kameruns. Ich war erschrocken, als ich das erste Mal da war, weil ich mich gefragt habe, die ich ja seit 20 Jahren radikale Transparenz gefordert habe, oh Gott, Das ist also die radikale Transparenz und die scheint zu bewirken, dass die Objekte nicht mehr sprechen können. Man erfährt so viel über diese brutalen Kontexte, dass die Objekte selbst einfach überhaupt keine Möglichkeit mehr haben, sich auszudrücken.
Daraus leitet sich für Benedict de Savoir die Frage ab, können Museen nur funktionieren, indem sie die historische Wahrheit vertuschen? Oder, wenn sie die historische Wahrheit zeigen, sind sie dann etwas anderes als Museen? Diese schon philosophische und vermutlich von Savoir ganz bewusst in die Zukunft gerichtete Frage zeigt den langen Weg der Dekolonisierung, den die Museen noch vor sich haben.
Elena Gorges war beim Expertengespräch im Kulturausschuss des Bundestags dabei.